ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Am 3. Mai 1945, also vor genau 80 Jahren, kapituliert Hamburg. Die Stadt wird kampflos den Briten übergeben. Der Krieg hier ist zu Ende. Eine weitere Zerstörung der Stadt, weiteres Leid bleiben den Hamburgern erspart. Die Stunde Null in Hamburg. Wir haben im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder mit Zeitzeugen gesprochen. Sie erinnern sich an die Tage im Mai 45 und daran, wie es nach der Stunde Null weiterging. Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3678. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Es ist Krieg Ende April 1945 in Hamburg. Inzwischen glaubt kaum noch jemand ernsthaft an eine erfolgreiche Verteidigung der Stadt. Hamburg liegt in Trümmern, die Menschen sehnen sich nach Frieden. Auch bei den nationalsozialistischen Machthabern schwindet die Hoffnung auf den Endsieg. Bei Gauleiter Karl Kaufmann, Hitlers Statthalter in Hamburg, ebenso wie beim militärischen Befehlshaber in der Hansestadt, Generalmajor Alwin Wolz. Doch noch sind sie gebunden an die Befehle aus Berlin. Und die lauten: Stellung halten. Die Briten sind bis auf 15 Kilometer herangerückt an die Stadt. Die britische Armee steht in der Lüneburger Heide. Dort hatten die Soldaten am 15. April das Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit. Jetzt beschießen sie bereits den Süden Hamburgs. Heini Allmann erlebt diese Tage als Junge auf Finkenwerder.
Dann würden sie ja immer anschalten in der Swartenbergen. Und wenn der U-Boot-Besatzung von See kam, dann müssen die an die Front. Und dann Mutter, der hat immer noch Apfelsaft also ein Kronen, da haben sie immer was zu trinken kriegen. Da marschierten ganze Besatzungen in den Swartenbergen und an einem Morgen kam die Hälfte bloß weiter, nicht?
Ein sinnloses Blutvergießen. Die Truppen sind kriegsmüde, 16- bis 19-Jährige sollen die Stadt gegen die immer näher rückenden Briten verteidigen. Einer dieser jungen Soldaten ist Gottfried Rother. Noch kurz vor Kriegsende wird der damals 16-Jährige eingezogen. In einem Panzergraben bei Buchholz soll er, so der Befehl, die Briten erwarten. Lange dauert dieser Einsatz allerdings nicht.
Wir hatten einen älteren Oberleutnant als Kompanieführer, der sagte uns: Kinder, seht zu, dass ihr nach Hause kommt. Der Krieg ist vorbei oder geht vorbei. Haut ab zu Muttern, lasst euch nicht sehen auf der Straße, aber verschwindet.
Sein Zuhause, das ist die Tiefstackschleuse in Rothenburgs Ort. Dort bewohnt er mit Mutter und Bruder die Dienstwohnung des Schleusenwärters. Sein Vater ist tot, vor Monaten an einer Kriegsverletzung gestorben. Alle in Hamburg warten ab, was passiert. Auch die Hamburgerin Edith Stahmke erlebt, wie das Leben in der Stadt in diesen Tagen erstarrt.
Wir haben vom Radio gesessen. Meine Eltern haben vom Radio gesessen und haben immer nur gedacht, hoffentlich ist es jetzt bald zu Ende. Und hoffentlich übergibt der Kaufmann Hamburg, dass das nicht auch noch kaputt geht. Ich meine, Hamburg war ja nun sowieso kaputt.
Am Nachmittag des 30. April nimmt sich Adolf Hitler in Berlin das Leben. Sein Nachfolger wird Großadmiral Karl Dönitz. Aus einem Barackenlager am Plöner See verwaltet er das Restreich.
Im Bewusstsein der Verantwortung übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für dieses Ziel geht der militärische Kampf weiter.
Die Bevölkerung in Hamburg weiß längst um die Lage. Menschen beginnen, Spuren zu vernichten, die sie als Nazi ausweisen könnten. Rolf Arnold ist damals 13 Jahre alt.
Ja, mein Vater war natürlich total verunsichert.
weil er eben in der NSDAP war, was dazu geführt hat, was eigentlich unklug war, dass er alles das, was auf die NSDAP hinwies, verbrannt hat. Ich sehe noch, wie er da vor dem Herd stand und ganz ruhig das eine Stück nach dem anderen da verbrannt hat.
Andere versuchen, so gut es geht, Normalität zu leben. Klaus Reinfried erinnert sich Jahrzehnte später im NDR an seinen 9. Geburtstag am 2. Mai 1945. Ein schöner Tag mit Kuchen und Topfschlagen.
Hinterher würde man sagen, wie im tiefsten Frieden. Obwohl wir schon tagelang das Gegrummel und die Kanonendonner von jenseits der Elbe aus den Harburger Bergen oder aus der Heide hörten, aber wir haben trotzdem gespielt.
Nur 4 Tage zuvor berichtet die Hamburger Zeitung noch von einem Freundschaftsspiel in der Stadt. Im Lokalderby gegen Altona 93 gewinnen die Fußballer des HSV 4:1. Verteidigung bis zum bitteren Ende oder Kapitulation? Längst glaubt kaum noch einer daran, die Stadt verteidigen zu können. In den Tagen des April 1945 ist Hamburg noch im Kriegsmodus. Die Briten sind bereits in der Lüneburger Heide. Nur etwa 20 Kilometer Entfernung liegen zwischen den Kriegsparteien. 20 Kilometer, die über Kapitulation oder noch mehr Blutvergießen entscheiden sollen. Der Weg zur Kapitulation Hamburgs, der führt zunächst in die Lüneburger Heide.
Wir sind dann am Morgen des 29. April. Herr Oberstaatsarzt Burkhardt erschien noch mit einem jungen Leutnant Laue, angeblich als Dolmetscher, zu Fuß zwischen den englischen und deutschen Linien durchgewandert, bis wir in der Gegend von Lürade an den ersten englischen Posten kamen.
So berichtet Albert Schäfer später von den letzten Kriegstagen 45. Schäfer war damals Generaldirektor der Phoenix Gummiwerke in Harburg. In deren Hallen ist ein Hilfslazarett untergebracht, das Stabsarzt Hermann Borchardt leitet. Mit Genehmigung des Kampfkommandanten Alwin Wolz begeben sich Schäfer und Borchardt zu den Engländern. Mit dabei ist auch Leutnant Otto von Luhn von der Kampfkommandantur. Er soll übersetzen. Das Ziel der 3 Männer, sie wollen ein Ende des Beschusses des Phoenixwerks erreichen. Schließlich werden dort auch Briten behandelt. Doch zunächst geraten die Unterhändler selbst unter Beschuss, wie ein NDR-Dokumentarfilm nachstellt.
Don't shoot! Don't shoot! Wir sind Parlamentäre! Nicht schießen!
Don't move!
We are parliamentarians!
Don't shoot! Nicht schießen.
Die britischen Soldaten verbinden den deutschen Unterhändlern die Augen. Es beginnt eine Irrfahrt, die im Gasthaus Hohe Luft in Meilsen bei Buchholz endet. Dort ist das Quartier von Captain Thomas Martin Lindsay, Feindlageroffizier der 7. britischen Panzerdivision. Ein gebildeter junger Mann mit ausgezeichnetem Deutsch, wie sich Albert Schäfers Sohn Peter später erinnert.
Mein Vater redete niemals über die Jugendlichkeit oder Unerfahrenheit von Herrn Lindsay, sondern wenn er über Lindsay sprach, dann immer sozusagen in sehr, sehr wohlwollenden Tone. Offensichtlich schätzte er diesen Offizier.
Lindsay möchte über mehr verhandeln als nur über das Lazarett. Er möchte Hamburg zur Kapitulation bewegen. Dr. Borchardt weigert sich, aber in Schäfer findet der Brite einen Verbündeten. Mit einer Aufforderung zur Kapitulation verlässt der ältere Herr die britischen Linien in Richtung Hamburg. Den Brief an Wolz mit der Aufforderung zur kampflosen Übergabe der Stadt versteckt er im rechten Schuh. Er muss auf dem stundenlangen Rückweg nicht nur die deutschen Minen fürchten, sondern auch Landsleute, die in dem Überbringer der Kapitulationsaufforderung einen Verräter sehen könnten. Doch die Mission gelingt. Schäfer erreicht Wolz Befehlsbunker in der Roten Baumchaussee.
Bei ihm angekommen, zog ich den versteckt gehaltenen Brief heraus, überreichte ihn dem General Wolz mit der Erklärung, dass er von den Engländern käme. Wolz las den Brief, er lächelte, schlug sich auf die Schenkel und sagte im bayerischen Tone zu mir, das können die Engländer bald haben.
Das können die Engländer bald haben. Alwin Wolz hatte gehofft, über Schäfer einen Kontakt zu den Briten zu bekommen, um über die Kapitulation zu reden. Dass sich die Sache so günstig entwickelt hat, freut ihn. Doch Wolz steht unter Druck. Vor der SS und der Führung in Berlin muss er den Anschein erwecken, als plane er die Verteidigung Hamburgs. Um Berlin zu beschwichtigen, befiehlt er noch halbherzig Angriffe von Hitlerjungen auf die schon britischen Ortschaften Hobte und Fahrendorf. Wolz informiert Kaufmann über die Kapitulationsaufforderung. Kaufmann ist ein Hitlergetreuer, aber auch er sieht die Realitäten. Beide, der Soldat und der Nationalsozialist, haben ein und dasselbe Ziel: Hamburgs kampflose Übergabe an die Briten. Kaufmann geht zunächst den formalen Weg. Er informiert Großadmiral Dönitz, der lehnt eine Kapitulation brüsk ab. Doch unbeirrt arbeiten Kaufmann und Wolz weiter am Projekt Kapitulation. Der 2. Mai. Am Abend fährt Wolz zum Hauptquartier der Briten bei Lüneburg. Kaufmann verkündet unterdessen übers Radio die bevorstehende kampflose Übergabe.
Der Feind schickt sich an, das Reich zu besetzen und steht vor den Toren unserer Stadt. Für die Stadt und ihre Menschen, für Hunderttausende von Frauen und Kindern, bedeutet dies Tod und Zerstörung der letzten Existenzmöglichkeiten. Das Schicksal dieses Krieges kann nicht mehr gewendet werden. Der Kampf aber in der Stadt bedeutet ihre sinnlose und restlose Vernichtung. Mir gebietet Herz und Gewissen, in klarer Erkenntnis der Verhältnisse und im Bewusstsein meiner Verantwortung, unser Hamburg, seine Frauen und Kinder vor sinn- und verantwortungsloser Vernichtung zu bewahren.
Der 3. Mai. An diesem sonnigen Frühlingstag gilt ab Mittag eine Ausgangssperre. Die Briten werden erwartet. Ihr Einmarsch verzögert sich allerdings noch bis zum Abend. Überall in der Stadt angespanntes Warten, erinnert sich später Gottfried Rother.
Es hat also dann eine Ewigkeit gedauert, bis irgendetwas sich ereignete. Es war unwirklich still. Ich weiß noch, dass man das Gefühl hatte, also dass sich nicht mal ein Vogel rührte oder die Wellen, die an der Schleuse so gegen die Ufermauer plätscherten, dass das also absolut still und ruhig war. Ja, und dann hörten wir etwas.
Ein Summen, Brummen und Scheppern zunächst noch aus der Ferne. Das Zeichen, dass die britischen Kolonnen in die Stadt einmarschieren. Aus Hittfeld, Buxtehude und Tötensen setzen sich die Truppen in Bewegung über die Elbbrücken, den Heidenkampsweg und die Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt. Lisa Schomburg.
Ich stand hinter der Gardine. Wir durften ja nicht auf die Straße. Die Gardine durfte sich auch nicht bewegen. Und meine Mutter rief, komm da mal weg vorm Fenster. Aber ich konnte nicht. Ich war viel zu aufgeregt und zu neugierig.
Klaus Rürup wohnt in der Rodichallee bei Jenfeld. Auch er steht am Fenster und wundert sich, sehen doch die britischen Soldaten so anders aus als auf den Propagandaplakaten der Nazis.
Das war immer so ein puckliger Mann, der hatte anscheinend so einen Rucksack oder so einen Sack auf dem Rücken. Da hieß immer, pst, Feind hört mit. Und insofern stellte ich mir den Tommy auch so vor wie so ein puckliger schwarzer Mann. Ich war enttäuscht. Ich dachte, man hätte mich hier belogen, so nicht? Die sahen aus wie die deutschen Soldaten, die ich ja gesehen hatte, nur dass sie andere Uniformen hatten.
Am Abend des 3. Mai, 18.25 Uhr, wird die Stadt offiziell im Rathaus an General Douglas Stirling übergeben. Hamburg ist in britischer Hand. Das Hamburger Hafenkonzert, wir erinnern an das Kriegsende in Hamburg vor 80 Jahren und die Tage vorher. Mutig, fromm und politisch, das war Dietrich Bonhoeffer, der bekannte evangelische Theologe. Vor 80 Jahren in den Morgenstunden des 9. April 1945, also kurz vor dem Ende des Krieges, wurde er von den Nazis ermordet, hingerichtet als einer der Männer des deutschen Widerstands. Seine Familiengeschichte reicht bis nach Hamburg und in die Gegenwart. Bonhoeffer war im April 1943 verhaftet worden. In der Nazihaft sind bis kurz vor seinem Tod viele wichtige Texte und berührende Briefe an Freunde und die Familie entstanden.
Meine liebste Maria, hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen. Sie sind der Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen.
Dieses Bonhoeffer-Gedicht berührt viele Menschen bis heute. Ein starkes Glaubenszeugnis aus dem Gefängnis in einer Sprache ohne fromme Floskeln. Die meisten kennen Bonhoeffer heute als Autor aufregender, visionärer Texte über Glauben, Kirche und Gesellschaft. Für Klaus von Donani, den früheren ersten Bürgermeister von Hamburg, war Bonhoeffer vor allem ein Familienmitglied, sein Onkel, der Bruder seiner Mutter.
Dietrich Bonhoeffer war ein lustiger Onkel, manchmal etwas empfindlich, wenn man ihn bei seiner Glatze, die ja immer deutlicher wurde, neckte. Und so, also, aber wir sind zusammen Skifahren gegangen, wir haben zusammen Tischtennis gespielt, so nah, dass wir ihn eben auch als eine Art Kameraden erlebten.
Der 9. April 1945 ist für Donani ein Schicksalstag. Er verlor seinen Vater Hans von Donani und seinen Onkel Dietrich Bonhoeffer in denselben Stunden, nur wenige Wochen vor Kriegsende. Hitler wollte, dass die Männer des Widerstands unbedingt starben. Noch 1939 war Bonhoeffer in New York in Sicherheit, doch er entschloss sich, nach Nazi-Deutschland zurückzukehren. Man müsse dem Rat in die Speichen fallen.
Hier sind meine Leute, hier bin ich verantwortlich. Und das ist bei Theologen manchmal so, dass wenn das Christentum unter besondere Bedrohung gerät, die Menschen dahin zurückkehren, wo die Bedrohung am stärksten ist.
Noch nach dem Krieg galt Bonhoeffer vielen, auch in der Kirche, als Verräter wegen seiner Beteiligung an Attentaten auf Hitler. Weggefährten wie Eberhard Bethge sammelten nach seinem Tod mühsam die Schriften und veröffentlichten sie. Bonhoeffers Erbe heute ist ein Schatz. Kirche müsse immer Kirche für andere sein, schreibt er zum Beispiel.
Dietrich Bonhoeffer war ein lebender Christ und nicht in erster Linie ein Theologe. Dietrich Bonhoeffers Theologie, soweit ich sie verstanden habe, war eine Theologie christlichen Lebens in dieser Zeit, im Heute.
In London erinnert eine Bonhoeffer-Statue an der Fassade von Westminster Abbey an den Theologen. Axel Springer stiftete in den 70er Jahren eine Bonhoeffer-Statue in der Hamburger Innenstadt an der Hauptkirche St. Petri. Viele Kirchen, Schulen und Straßen sind nach ihm benannt. Das Gedicht Von guten Mächten ist heute eines der Herzenslieder der evangelischen Kirche. Mit der Popmelodie von Siegfried Fietz oder der älteren, etwas komplizierteren, spröderen Melodie aus dem Gesangbuch von Otto Abel. In den USA versucht die religiöse Rechte gerade, Bonhoeffer für ihren Kurs zu vereinnahmen und macht aus ihm in einem neuen Film einen Revolverhelden. Ein Machwerk sei das, schimpfen Kritiker und Theologen. Bonhoeffers Schicksal und das seines Vaters würden eine andere Botschaft senden, sagt Klaus von Donani.
Ich finde es sehr wichtig, dass wir heute uns daran erinnern, weil wir erleben ja eine Entwicklung, insbesondere in den USA, die mich immer wieder erinnern lässt an das, was uns damals zugestoßen ist.
Vor 80 Jahren starb Dietrich Bonhoeffer. Das war ein Beitrag von Daniel Kaiser. Wir erinnern in diesem Hamburger Hafenkonzert an das Ende des Zweiten Weltkriegs. 3. Mai 1945. Am Abend wird Hamburg an die Briten übergeben, kampflos. Der Krieg ist für die Hansestadt zu Ende. Noch am selben Abend schaltet sich der Reichssender Hamburg als letzter des nationalsozialistischen Großdeutschen Rundfunks ab. Das unzerstört gebliebene Funkhaus in der Roten Baumchaussee fällt am 4. Mai um 10 Uhr vormittags in die Hände der alliierten Siegermacht. Dietrich Lehmann.
An der Roten Baumchaussee, unweit der Außenalster, ist der Ort, wo die Kapitulation Hamburgs verkündet wird, beim Reichssender Hamburg.
Die letzte Sendung machten wir von Hamburg aus, also um 13 Uhr. Und zwar war das ein Aufruf des damaligen Staatsrats Ahrens, der die Hamburger Bevölkerung aufforderte, ruhig und besonnen entgegenzusehen, was
nun. Das war 13 Uhr die letzte
Sendung. Das war 13 Uhr die letzte Sendung und wurde abgeschlossen mit dem Deutschlandlied.
So erinnerte sich 20 Jahre später der Rundfunktechniker Walter Richter, der am 3. Mai 1945 an der Roten Baumchaussee Dienst hat. Fast alle Angestellten und Techniker sind am Tag der Kapitulation Hamburgs hier versammelt.
Etwa 8 Uhr abends wurden wir aus dem Postamt angerufen,
Die Besetzung stünde unmittelbar bevor. 20.26 Uhr setzte der Strom aus. 21.20 Uhr rückte britisches Militär an, ungefähr 200 Mann, und übernahm das Haus. Die meisten von uns wurden heimgeschickt, unter Begleitung, denn man durfte ja die Straßen nicht betreten. 10 oder 12 Techniker blieben und begannen unter britischer Aufsicht sofort mit der Vorbereitung zu neuer Arbeit. Wir schliefen in den Studios und Büroräumen. Übrigens machten das ein paar britische Offiziere genauso. Der große Sendesaal sah aus wie ein Heerlager. In den Gängen patrouillierten Posten mit Maschinenpistolen.
Nur 23 Stunden wird nicht aus der Roten Baumchaussee gesendet. Am 4. Mai beginnt das Programm wieder unter britischer Aufsicht.
This is Radio Hamburg, a station of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung.
Der bekannte britische Kriegsberichterstatter Warren Thomas berichtet ebenfalls am 4. Mai über und aus Hamburg.
Today you don't see a single civilian on the streets. As soon as we came in, we imposed a 48-hour curfew. And there's a Sunday quiet over the whole city. All that stirs in the streets is a British jeep or an armored car or a patrol of British Tommies watching that the curfew is strictly enforced.
Das Programm von Radio Hamburg setzt vor allem auf Informationen, erinnert sich später Uwe Storjohann.
Und dann haben sie natürlich so Verordnungen, das ging den ganzen Tag, was man darf, was man nicht darf, wäre ja zuerst Ausgangssperre. Und dann kam aber die erste Musik. Und der erste Schallplatte, dieses Spielende, das wäre Gonna take a sentimental journey, gonna get my heart to keys. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. Damit, das wäre der Schlager, dem ich 1000 Steine von harten Plumpsen lädt.
Aber es gibt auch Nachrichten, die eher zu zivilem Ungehorsam als zur Ordnung aufrufen, berichtete Jahrzehnte später der damalige Redakteur Axel Eggebrecht.
Die Kohlenzüge aus dem Ruhrgebiet wurden von uns sträflicherweise ungefähr so angekündigt wie 1-2 Winter vorher die Bomberverbände, wenn sie einflogen. Also wir gaben zum Beispiel bekannt, ein Kohlenzug steht jetzt bei Buchholz in der Heide, ein anderer befindet sich bereits im Anrollen auf die Elbbrücken. Na, und da begab sich dann ein Teil der frierenden Bevölkerung an die Kurven der durch die Stadt führenden Eisenbahnlinie. Einige junge Leute enterten auf, warfen die Briketts runter. Und zumindest einige tausend Leute hatten wieder ein bisschen Heizung.
Aus dem britischen Radio Hamburg wird im September 1945 der Nordwestdeutsche Rundfunk, die gemeinsame Rundfunkanstalt für die gesamte britische Besatzungszone, unter der Leitung des Briten Hugh Green.
Es ist die britische Absicht, eine unabhängige Rundfunkorganisation auf fester Grundlage aufzubauen, die allen Hörern dienen wird und sich seiner Verantwortung allen Hörern gegenüber und nicht nur irgendeiner Gruppe bewusst ist.
Gut ein Jahrzehnt nach Kriegsende schließlich teilt sich der NWDR in den westdeutschen und in den norddeutschen Rundfunk.
Der 3. Mai 45. Viele Historiker beschreiben diesen Tag als den wichtigsten Tag im 20. Jahrhundert in der Geschichte der Hansestadt Hamburg. Am Abend wird im Rathaus die Stadt kampflos an die Briten übergeben. Der Krieg hier ist zu Ende. Petra Volkwarzen war für 5 Jahre am Ort des Geschehens.
75 Jahre nach dem Kriegsende steht der Historiker Holger Martens vorm Eingang zum Rathaus. Genau hier kamen am Abend des 3. Mai 1945 die Briten an, um die Stadt Hamburg offiziell zu übernehmen.
Die Engländer kamen mit ihren Panzern und sonstigen Fahrzeugen über die Elbbrücken, dann durch Hammerbrook und schließlich hier über die Mönckebergstraße. Und hier am Eingang befand sich dann eben der Kampfkommandant Wolz mit seinen Männern, die eben auf die Ankunft der Engländer warteten. Und es war dann der General Sperling, der ja von Wolz sozusagen die militärische Übergabe der Stadt entgegennahm.
Das Rathaus, so Holger Martens, war damals, anders als der Rest der Stadt, in erstaunlich gutem Zustand.
Hamburg war ja wirklich in weiten Teilen zerstört. Etwa die Hälfte der Wohnungen war zerstört, viele andere Teile zerstört. Aber das Rathaus hatte im Krieg nur an seinem Turm einen Treffer bekommen, der also auch längst repariert war. Also das Rathaus stand wirklich fast unbeschädigt da. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch durchaus auf die Engländer beeindruckend gewirkt haben muss. Also durch eine total zerstörte Stadt und insbesondere Hammerbrook war ja komplett zerstört zu fahren, um dann hier vor dem Hamburger Rathaus zu stehen, das völlig unversehrt war.
Im Innern des Rathauses treffen die britischen Offiziere den Hamburger Gauleiter und Reichsstatthalter.
Dort wartete Karl Kaufmann und hat eben dort die Stadt mit der Verwaltung übergeben.
Am Tag darauf wird Karl Kaufmann von der britischen Militärregierung verhaftet. Die Senatoren bleiben zunächst noch im Amt und werden erst eine Woche später abgesetzt.
Am 11. Mai mussten die Senatoren antreten bei der Militärregierung, wurden abgefragt, welche Funktion sie gehabt haben, und nacheinander wurden sie aus ihrem Dienst entlassen bzw. auch verhaftet. Nur zwei Senatoren blieben noch vorübergehend im Amt.
Am 15. Mai 1945 wird Rudolf Petersen zum ersten Bürgermeister ernannt.
Der kam ja aus einer angesehenen Hamburger Familie. Sein Bruder Karl Petersen war zur Weimarer Zeit Bürgermeister gewesen. Also Petersen, das muss man schon sagen, hat es dann schon verstanden, möglichst breit auch seine Senatoren auszusuchen. Also von Gewerkschaftsvertretern bis zu SPD-Vertretern, zum Beispiel Adolf Schönfelder war ja schon vor 1933 Senator. Und das hatte natürlich den Vorteil, dass diese Menschen auch wirklich sehr gute Kenntnisse über Hamburg, aber auch Fachkenntnisse mitgebracht haben.
Dennoch haben selbstverständlich die Briten das Sagen in der Stadt. Enge Kontakte zur Hamburger Bevölkerung sind zunächst nicht erwünscht.
Dass die Soldaten bitte auch Distanz wahren sollen, was die Engländer ja auch gemacht haben, ist, dass sie für ihre Soldaten hier eigene Clubs und ein ganz eigenes Leben eingerichtet hat. Es gab extra Busse oder extra Abteile in der S-Bahn und U-Bahn.
4 Monate gilt das offizielle sogenannte Verbrüderungsverbot. Was erinnert heute noch im Rathaus an die Übergabe Hamburgs an die Briten, Holger Martens?
Interessant ist das Goldene Buch der Stadt, das eben die ersten Eintragungen nach dem Kriege von Vertretern der Besatzungsmacht der Alliierten gewesen sind. An die Übergabe hier direkt am 3. Mai 1945 erinnert meines Wissens nichts, aber es wäre sicherlich angemessen, wenn es doch einen Hinweis auf diese Ereignisse geben würde, dass das ein besonderer Tag für die Hamburger ist. Es war die Befreiung vom Nationalsozialismus, der Frieden hält bis heute, und für viele Menschen war es eben eine große Erleichterung, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnen konnte.
Hamburg 1945. Der Krieg ist zu Ende, die Stadt in weiten Teilen zerstört. Vor allem der für Hamburg so wichtige Hafen. Dietrich Lehmann über das wirtschaftliche Herz der Stadt am Ende des Krieges.
Werften, auf denen einmal die größten und stolzesten Passagierschiffe der Welt entstanden sind, aber auch vermeintliche Wunderwaffen von Adolf Hitler, U-Boote, Großkampfschiffe. Schon lange vor Kriegsende ist der Hafen das Ziel von alliierten Bombern. Eine genaue Zahl, wie viele Menschen dabei ums Leben kamen, gibt es nicht. Die Zerstörungen reichen von den Elbbrücken bis nach Finkenwerder zur Rischab-Insel. Dort befinden sich eine Außenstelle des KZs Neuengamme und Baracken für Kriegsgefangene. Die Häftlinge arbeiten auf der deutschen Werft nebenan. Heini Allmann ist bei Kriegsende 11 Jahre.
Und da hat sich auch die Werft angegriffen, und wir sollen nicht mehr hinkommen in den Überbunker. Da hat wieder in den K-Bunker sitzen. Und als wir da rückkamen, nur einen Tag lang, ja, da will von der KZ nichts mehr nur und auch von den Überbunker. Und die liegen da hängen in das Gestell von den Hallen von der deutschen Werft.
Als die Briten schließlich am 3. Mai in Hamburg einmarschieren, bietet sich ihnen im Hafen ein verstörendes Bild. Der britische Kriegsberichterstatter Warren Thomas.
The docks are even more devastated than the town. The great shipyards of Bloom and Voss are a wilderness of tangled girders. And in the middle of this chaos, 14 unfinished U-boats still stand rusting on the slipways. Work on them finally stopped 2 months ago. After that date, Hamburg was a dead city.
Wenn man genauer hinschaut, dann sind die Schäden enorm, wie Anfang der 50er Jahre Reporter Karl-Heinz Hollmann und der damalige Hafenbaudirektor Karl August Mühlrath schildern.
Von der Kehschuppen- und Speicherfläche waren 90% zerstört. 300 Kilometer Hafenbahngleise ragten geborsten in den Himmel. 800 Kräne lagen umgestürzt auf den Kees oder im trüben Wasser der Hafenbecken. 3000 Wracks mussten gehoben werden. Das ist genauso viel, wie auf allen deutschen Binnenschifffahrtsstraßen gesunken waren.
Die Anlagen des Hafens waren durch über 40 Großangriffe, die nur dem Hafen galten, nahezu zerschlagen. Selbst die für die Ewigkeit gebauten Kaimauern hatten schwere Schäden erlitten. Besonders aber der Stolz des Hamburger Hafens hatte gelitten. Die Anlagen für den kostbaren Stückgutverkehr, also die Kaischuppen, die Kaispeicher, die Kräne, die Gleisanlagen und die Straßen und Brücken.
Bei Kriegsende stehen die Werften weitgehend still. Zehntausende Hafenarbeiter müssen sehen, wie sie sich durchschlagen, so Jan Wienicke. Zugleich werden viele Anlagen demontiert.
Was noch lief, das war bei Blumenfoss, bei Hubert weniger. Da waren dann von allen Ländern, die da was abkriegten. Die hatten denn da ihre Kommission da, waren Tschechen, Polen, Franzosen, auch und was alles. Ich glaube, der Amerikaner hat sich da, glaube ich, nicht an beteiligt. Aber sonst, der Engländer, die haben alle dann so ihre Punkte und der eine hat ein Kreuz gehabt, dann ging dann mit Listen rum und haben dann geguckt auf die Maschinennummern, Drehbänke und Standsmaschinen. Und das haben sie dann alles da abgebrannt oder abgeschraubt, meist haben sie es weggebrannt. Das haben wir dann auch in den Schuten reingekriegt. Und das wurde dann an die einzelnen Schiffe gefahren, die dann das wieder übernahmen. Das wurde dann da reingepackt und hauten die mit ab. Nee, wo das nur abgeblieben ist, weiß kein Mensch. Nee.
Noch 1950, also 5 Jahre nach Kriegsende, wollen die Briten Dock Elbe 17 bei Blumenfoss sprengen, weil es angeblich zu groß ist für zivile Schiffe. Bürgermeister Max Brauer protestiert wortgewaltig.
Diese Sprengungen erfolgen nämlich im Rahmen einer Politik der verbrannten Erde. Das Furchtbare an dieser Situation ist, dass hierbei durch eine falsche Denkungsart britischer Militärs alle unsere gemeinsamen Bemühungen im Ringen um die Seele des deutschen Volkes zerstört werden. Dieses deutsche Volk hat inzwischen alle kriegerische Detonationen und Explosionen verabscheuen gelernt. Sprengt man nun wertlose Objekte, durch die das friedliche Leben im Hamburger Hafen unterbrochen und gefährdet wird, so werden diese Sprengungen in der hamburgischen Bevölkerung mehr vernichten, als die Sprengkörper unmittelbar zerreißen werden.
Ein flammender Appell, der seine Wirkung nicht verfehlt. Wenig später beenden die Briten die Demilitarisierung. Es soll aber noch Jahre dauern, bis die schwersten Schäden behoben sind. Mitte der 50er Jahre schafft Hamburg wieder den Anschluss an die größten Häfen der Welt.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ausgemergelte Häftlinge, Berge von Leichen. Bilder wie diese gingen um die Welt, nachdem die Alliierten die Konzentrationslager von Bergen-Belsen, Buchenwald oder Dachau befreit hatten. Aus dem Konzentrationslager auf Hamburger Stadtgebiet, aus dem KZ Neuengamme, gab es solche Bilder am Kriegsende nicht. Als die Briten dort ankommen, ist das Lager leer. Petra Volkwarzen.
Langgestreckte rote Backsteingebäude, Strukturen aus aufgehäuften Steinen, wo früher die Holzbaracken für die Häftlinge standen. So sieht es heute aus auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme. Als der Krieg in Hamburg zu Ende ging, war hier schon nichts mehr so wie in den Monaten und Jahren davor, sagt Christian Römer, der Archivar der Gedenkstätte.
Der erste Voraustrupp von britischen Soldaten ist am 2. Mai 1945 in Neuengamme angekommen im Lager und das Lager war leer. Die SS hatte eine gute Woche, anderthalb Wochen Zeit gehabt, das Lager zu räumen. Die Häftlinge, die noch verblieben waren, in verschiedenen Transporten aus Neuengamme wegzuschaffen.
Eine letzte Gruppe von Häftlingen muss mithelfen, das Lager zu säubern, Spuren zu beseitigen.
Akten aus der Lagerverwaltung verbrannt, es wurde der Galgen abgebaut und zersägt, sogar einige Barackenwände noch gestrichen, sodass also ein einigermaßen aufgeräumtes Bild dann den britischen Soldaten vor Augen trat.
Insgesamt, so Christian Römer, waren im KZ Neuengamme rund 100.000 Frauen und Männer inhaftiert.
Die große Zahl kam aus dem europäischen Ausland, aus den Gebieten, die von der Wehrmacht besetzt worden waren. Sehr viele Franzosen, sehr viele Niederländer, aber vor allem auch Polen und Sowjetbürger. Teilweise sind sie vorher zivile Zwangsarbeiter gewesen, haben sich dann irgendeine Kleinigkeit zur Schulde kommen lassen und sind dann ins KZ eingeliefert worden. Das war eine ganz typische Biografie eines Häftlings.
Rund 43.000 Menschen sterben als Häftlinge in Neuengamme.
Ja, Neuengamme war eines der Lager, wo die Vernichtung durch Arbeit praktiziert wurde, wo Menschen zugrunde gerichtet wurden durch harte Arbeit bei gleichzeitiger Unterernährung. Es gab hier eine Reihe von mörderischen Kommandos des KZ Neuengamme bei der Schiffbarmachung der Dove Elbe hier von Neuengamme bis nach Hamburg hin, bei der Produktion von Klinkern, von Klinkerstein.
Zum KZ Neuengamme gehört ein ganzes System von Außenlagern in Norddeutschland. Auch wenn vielleicht nicht im Detail bekannt war, was im KZ passiert ist, die Existenz des Lagers und dass dort viele Menschen starben, kann der Bevölkerung rundherum kaum entgangen sein, so Christian Römer.
Der Milchmann und der Bäcker und der Kohlenhändler aus der Region haben das Lager beliefert. Natürlich haben die Menschen hier in der Umgebung auch gesehen, wie Häftlinge zu ihren Arbeitsorten marschieren mussten, wie sie dort behandelt wurden. Und auch das Krematorium, was hier in den letzten Jahren des Krieges im Dauerbetrieb war, ist natürlich zu sehen gewesen und auch zu riechen gewesen für die umliegenden Bauern.
Dass ausgerechnet in den Tagen, in denen der Krieg im Norden zu Ende geht, noch viele tausend Menschen sterben, auch das gehört zur tragischen Geschichte des KZ Neuengamme.
Es gab dann kein Auffanglager in der Nähe mehr, wo die hätten hingeschickt werden können. Und so ist dann der Plan entstanden, sie auf die schwimmenden Konzentrationslager in der Neustädter Bucht zu transportieren.
Mehr als 7000 Menschen sterben, als die Schiffe irrtümlich von britischen Bombern getroffen werden. Wer die Zeit im KZ Neuengamme überlebt hat, ist von den Ereignissen ein Leben lang gezeichnet. Überlebt und nun heißt eine Ausstellung, die vor 5 Jahren zum 75. Jahrestag der Befreiung entstanden ist. Kuratorin Aline Bessmann.
Die meisten waren natürlich gesundheitlich schwer beeinträchtigt, waren finanziell schwer geschädigt und insbesondere die jüdischen Überlebenden und die Sinti und Roma haben natürlich auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass sie häufig die einzigen Überlebenden ihrer Familie waren.
Ein Treffen mit Überlebenden und ihren Angehörigen musste vor 5 Jahren wegen der Corona-Krise ausfallen. Zum jetzigen 80. Jahrestag des Kriegsendes hat auf dem Gelände des KZ Neuengamme gerade eine große zentrale Gedenkveranstaltung stattgefunden. Mit einem vielfältigen Programm wird in diesen Tagen in der Gedenkstätte und an vielen anderen Orten in der Stadt an die Befreiung der Häftlinge vor 80 Jahren und an das Kriegsende erinnert.
Und auf die tragischen Ereignisse rund um die Schiffe Kap Arkona und Tilbeck, auf denen am Tag der Befreiung noch tausende KZ-Häftlinge aus Neuengamme starben, blicken wir gleich noch ausführlicher. Die Häftlinge aus dem KZ Neuengamme, sie werden unter anderem auf den Luxusdampfer Kap Arkona der Hamburg-Südamerika-Linie gebracht. Dort spielt sich am 3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht eine Katastrophe ab. Dietrich Lehmann.
War es ein Faustpfand für die Verhandlungen mit den Briten? War es, um Spuren zu verwischen? Oder Teil eines mörderischen Plans, alle Gefangenen zu töten? In den letzten Kriegstagen treibt die SS rund 9000 Häftlinge und KZ-Insassen auf 3 Schiffe, auf den ehemaligen Luxusdampfer Kap Arkona sowie auf die Frachter Athen und Tilbeck. Walter Feldner war 2. Offizier an Bord der Tilbeck.
Zu uns kamen die in Güterwaggons, waren so immer 50, 60 in einem Waggon, nicht? Dann wurden die Toten aus den Waggons ausgeladen. Ne? Dann ging da einer von der SS dabei mit der Pistole und hat dann noch jedem einen Kopfschuss gegeben, ne? Damit die auch wirklich tot waren.
Schon als die Häftlinge an Bord der Schiffe gebracht werden, herrschen dort unmenschliche Zustände. Erinnern sich 2, die die Tragödie überlebt haben.
Arrivé à Lübeck.
Angekommen in Lübeck fragten wir uns natürlich, was mit uns geschehen würde. Aus dem Zug ausgestiegen ließ man uns über ein Schiff, das am Kai festgemacht war, auf ein 2. Boot steigen. Später erkannten wir, dass das die Athen war.
Ich erinnere mich nur noch, dass ich ganz eindrückliche Bilder zurückbehalten habe von den Laderäumen. Ich glaube, es waren die Laderäume der Athen. Ganz unten in diesen Laderäumen. Ich erinnere mich, dass die ersten, die hinuntergestiegen waren, sich ausgebreitet hatten. Und dann plötzlich schien der Laderaum voll zu sein und auf den Leitern kam man ins Stocken. Es wurde geschrien, alle schlugen um sich und schließlich, ich glaube, dass man letztlich doppelt so viele Leute dort runtergeschickt hat.
In der Lübecker Bucht ankernd, werden die Schiffe schließlich zum Ziel der britischen Luftwaffe. Vertreter des schwedischen Roten Kreuzes versuchen zwar noch, die Briten zu warnen, aber zu diesem Zeitpunkt sind die Bomber bereits in der Luft. 9 Piloten der Royal Air Force nehmen von Nordhorn aus Kurs auf die Flotte der Häftlingsschiffe. Der Russe Leonid Maisky an Bord der Thielberg schafft es, an Deck zu gehen. Es ist ein klarer Tag.
Und plötzlich hörten wir Lärm von Flugzeugen. Wir freuten uns. Es kommt die Freiheit. Aber das war ganz anders. Das war dort Raketen, Maschinengewehr, Kanonen und so weiter. Ich habe mich völlig ausgezogen und sprang ins Wasser.
An Bord der Schiffe reine Panik, erinnert sich der Häftling Erwin Geschonek.
Alles schrie durcheinander, alles versuchte jetzt an Deck zu kommen. Und mir gelang es dann, mich hindurch zu zwingen. Ich war ja noch einigermaßen beieinander und mit an Deck zu kommen. Und kurz hinter mir brach die große Treppe, die auf das Vorderschiff führte, brach ein. Ein alter Genosse wurde mir gebracht, ihm fehlten die Beine und plötzlich wurde der Horizont schief. Und ich sah, wie sich das Schiff langsam drehte und auf die Seite drehte.
Bis heute ist nicht klar, ob die britischen Bomben allein die Schiffe versenkt haben oder ob die Bewacher an Bord nachhelfen. Nach neueren Erkenntnissen könnte die SS den britischen Angriff genutzt haben, um die Kap Arkona zu sprengen. Der Untergang des ehemaligen Hamburg-Südschiffes gilt als eine der größten Schiffstragödien der Welt. Rund 7000 Menschen sterben, lediglich 600 überleben, sie können sich an Land retten. Einzig dem Frachter Athen gelingt es, den Hafen von Neustadt zu erreichen. Tage, Wochen später werden immer noch Leichen und Leichenteile an den Stränden angespült. Aus Angst vor Seuchen werden sie schnell beerdigt, erinnert sich Eberhard Mann, damals gerade 11 Jahre alt.
Man hatte ja früher Mistschleppen, wie 2 Kufen. Diese Mistschleppe wurde genommen, da wurden ein paar Bretter quergelegt. Da fuhren wir uns bestrand und mit Kartoffelforken haben sie dann die Wasserleichen auf diese Bretter transportiert und hatten dann in den Dünen hier ein großes Loch geschaufelt. Da fuhr man ran, ich habe die Bretter an der Seite angehoben und schlupfen die rein, aber es hatte kein Mensch mehr da ließ.
Heute erinnern Gräber, Ehrenmale und Gedenksteine in den umliegenden Gemeinden an die Opfer. Darunter in Grömitz, Timmendorfer Strand, Niendorf und Neustadt.
4. Mai 1945. In Hamburg ist der Krieg zu Ende. Gauleiter Karl Kaufmann wird verhaftet. Eine britische Militärregierung übernimmt die Macht im Rathaus. Wie in den anderen Besatzungszonen beschäftigen sich nun auch die Briten in Hamburg mit einer Neuordnung nach der Zerschlagung des NS-Staates. Bereits vor Kriegsende hatten die Alliierten erklärt, Militarismus und Nationalsozialismus in Deutschland ausrotten und NS-Verbrecher bestrafen zu wollen. Petra Volkwatzen über die Entnazifizierung in Hamburg.
Die Gesellschaft nach Jahren der NS-Diktatur zu einem Neuanfang führen, eine wahre Mammutaufgabe. Einigen Hauptverantwortlichen wird nach Kriegsende unter anderem in Nürnberg der Prozess gemacht. Das eigentliche Problem aber ist das vom Dritten Reich millionenfach hinterlassene Personal, sagt Joachim Schorczynski. Während seiner Arbeit an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg hat er sich mit der Entnazifizierung beschäftigt.
Gegen Ende des Krieges gibt es ungefähr 6 Millionen Mitglieder der NSDAP. Und je weiter man in der Nomenklatura nach oben guckt, also beispielsweise jetzt mal in Hamburg auf die Beamten, da gibt es ca. 21.000 Personen und ca. 90% von denen sind Parteimitglieder.
Wer ist schuldig und in welchem Maß? Wer verantwortlich, wer Mitläufer? Und wer steht überhaupt zur Verfügung, um das Land unter neuen demokratischen Vorzeichen wieder zum Laufen zu bringen?
Es gab halt nicht einfach eine greifbare Ersatzelite, die jetzt hätte an die Stelle treten können von jetzt eben diesen ganzen NS-Funktionsträgern.
Zur Kategorisierung der deutschen Bevölkerung orientieren sich auch die Briten an einem 5-stufigen Raster.
Die erste Kategorie sind eigentlich Kriegsverbrecher und schwer Belastete, die zweite eben halt Belastete, die dritte ist eben minder Belastete, die vierte sind Mitläufer und die fünfte Kategorie ist entlastet.
131 Fragen enthält ein Fragebogen, in dem die Deutschen ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus offenlegen sollen.
Wie macht man so einen Fragebogen? Der ist eben sehr formal. Was sagt es zum Beispiel aus, wenn man in der NSDAP war? Ob das jetzt Opportunismus ist oder ob das ein gewisser Karrieredrang ist oder eine nationalsozialistische Überzeugung, das lässt sich aus diesen Antworten ja überhaupt nicht entnehmen.
Diese Art der Befragung, so Joachim Schorczynski, stößt bei einem Großteil der Bevölkerung auf Ablehnung.
So nach dem Motto, wir haben ja eigentlich gar nichts gegen eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus, aber so, wie sich die Besatzungsmächte das jetzt vorstellen, wird man den Deutschen nicht gerecht.
Verfahren gegen Beschuldigte der Kategorie 1 und 2 übernimmt die britische Militärregierung selbst. Alle anderen Fälle werden unter deutscher Regie verhandelt, von den sogenannten Spruchkammern.
Ein ausgebildeter Jurist sollte diesen Spruchkammern immer vorsitzen. Und da bei einer über 90-prozentigen NSDAP-Mitgliedschaft von Juristen das irgendwie fast ausgeschlossen ist, diese Quote zu erfüllen, hatte man dann eben seine liebe Mühe, da die entsprechenden Leute überhaupt zu bekommen.
Zum Phänomen der deutschen Nachkriegszeit werden auch in Hamburg Leumundszeugnisse, umgangssprachlich als Persilscheine, bezeichnet.
Also das einer dem anderen bescheinigt, dass er eigentlich entweder überhaupt kein Nazi war oder ein guter Nazi war oder irgendwie nur mitgemacht hat, weil er gar nicht anders konnte.
SS-Angehörige und Funktionsträger der NSDAP sind im Internierungslager in Neuengamme untergebracht. Wie Gauleiter Karl Kaufmann versuchen auch die ehemaligen Kreisleiter alles, um möglichst gut dazustehen.
In Hamburg sei das alles ganz anders gewesen, nämlich nicht so schlimm. Also beispielsweise die Judenverfolgung oder die sogenannte Reichspogromnacht. Das sei in Hamburg entweder gar nicht passiert oder eben nicht so schlimm gewesen. Und das ist natürlich alles gelogen. Aber diese Legende, die hat sich in Hamburg unglaublich erfolgreich verkaufen lassen.
Jessica Erdelmann von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg beschäftigt sich mit materiellen Fragen der Entnazifizierung. Gleich im Mai 1945 ordneten die Alliierten eine sogenannte Vermögenskontrolle an.
Das war ein Instrument, um sämtliche Vermögenswerte von Institutionen, Organisationen, aber auch von Privatpersonen mit einer totalen Aktions- und Verfügungssperre zu versehen. Das bedeutet, grob gesagt, Konten wurden eingefroren, größere Vermögen unter Treuhandschaft gestellt.
Was Jessica Erdelmann besonders interessiert, wie unterschiedlich die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Betroffenen waren.
Wenn man eine Immobilie besaß, die man weiter vermieten konnte, dann konnte man sozusagen sich der Entnazifizierung dadurch entziehen, dass man weiterhin auf diese Einnahmen zurückgreifen konnte. Leute, die ein kleineres Handwerksunternehmen oder sowas besaßen und deren Vermögen dann gesperrt wurde, die hatten natürlich nicht so die Rücklagen wie jetzt beispielsweise ein großer Konzern.
Am Ende, so Joachim Schorzinski, ist es nicht gelungen, alle ehemals aktiven Nationalsozialisten dauerhaft aus dem öffentlichen Leben fernzuhalten. Und dennoch.
Die Akzeptanz von demokratischen Spielregeln ist dann doch vergleichsweise groß. Und das ist wahrscheinlich durchaus eine Errungenschaft von Entnazifizierung gewesen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Der Zweite Weltkrieg, der vor 80 Jahren zu Ende ging, hat nicht nur in den Familien und in der Infrastruktur deutliche Spuren hinterlassen, auch die Natur. Sie leidet noch heute. So liegen zum Beispiel rund 1,6 Millionen Tonnen konventioneller Munition, also Spreng- oder Brandbomben, und bis zu 300.000 Tonnen chemischer Munition größtenteils verborgen am Grund von Nord- und Ostsee. Die Bomben, Granaten und Patronen aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg verrotten und bringen so Gift in die Umwelt. Toxischer Sprengstoff, der die Ostsee und deren Meeresbewohner weiter vergiftet. Über frischen Fisch, zum Beispiel aus der Lübecker Bucht, könnte das Gift am Ende auch bei uns auf dem Teller landen. Aktuell laufen Versuche, die Munition vor der Ostseeküste zu bergen. Auch das könnte zum Problem werden, denn die Arbeiten selbst könnten weitere giftige Stoffe freisetzen. Ob eine Bergung überhaupt Sinn macht, das untersuchen seit Monaten Geomar-Forschende auf einem Forschungsschiff in der Lübecker Bucht vor Neustadt. Reporter Hauke von Hallern war letzten Herbst mit an Bord.
Per Kran wird Kalle vom Forschungsschiff ins Wasser gelassen. Kalle nennen die Forschenden ein Sonar-Unterwasserfahrzeug. Es hat drei gelbe, torpedoförmige Schwimmkörper, Propeller und ist so groß wie ein Kleinwagen. Kalle wird gleich in einigen Metern Höhe über den Meeresboden schweben und ihn per Sonar kartieren. Vor einigen Wochen haben das die Wissenschaftler schon einmal gemacht, bevor die ersten Bergungsarbeiten von Munitionsresten gestartet sind. Jetzt, kurz nach der Bergung, wollen die Forschenden herausfinden, wie sich der Grund samt Munitionsresten verändert hat. Dazu der leitende Wissenschaftler Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.
Wenn ich jetzt die Munition anfasse, die muss ich ja mechanisch anfassen, die liegt da seit 80 Jahren. Die Metallhüllen sind zum Beispiel schon stark durchkorrodiert oder auch ganz weg. Kleine Munition kann ich eventuell mit so einem hydraulischen Greifer ganz kaputt machen. Und da ist halt die Gefahr, dass während der Räumung, während des Anfassens Schadstoffe freigesetzt werden. Und wir wollen wissen, in welchem Ausmaß passiert das.
Schadstoffe wie der Sprengstoff TNT könnten in der ohnehin schon stark belasteten Ostsee großen Schaden anrichten, so der Forscher.
Also die Gefahr ist halt, wenn ich diese sprengstofftypischen Verbindungen, TNT, Umbauprodukte, DNB, andere Benzolringe, wenn ich die in die Umwelt absetze, die sind toxisch, die sind karzinogen und mutagen. So. Das will man nicht essen und der Fisch wird halt krank von oder die Muschel wird halt krank von. Das möchte man vermeiden.
Um die Belastung durch die Bergung genauer zu erforschen, nimmt das Forscherteam auch Sedimentproben mit Würmern, Muscheln und kleinen Krebsen. Mit einer Greifschaufel werden sie von einem Wissenschaftler an Bord geholt.
Hier ist genau 0,1 Quadratmeter von Sediment von da unten. Und erst waschen wir alles durch in 0,5 mm Siebe, sodass alle Viecher, die da leben, bleiben am Siebe. Und dann am Land im Labor gucken wir unter dem Mikroskop, bestimmen alle Arten, die drin leben, also Zahlen, messen die Biomasse und dann mit statistischer Analyse können wir sehen, ob die Munition hier beeinflusst die Ökosystem oder nicht.
Auch Wasserproben nehmen die Wissenschaftler und untersuchen sie auf Schadstoffe, ebenfalls einmal vor der Bergung und danach. Kalle ist nach einer Erkundungsfahrt inzwischen wieder an Bord. Das Sonargerät habe interessante Ergebnisse geliefert, erklärt Werkstudent Melf Stark-Johann.
Wir dachten, es wäre eine Ebene an Munitionskisten, also es liegt einfach nur auf dem Meeresboden die Munitionskisten, aber darunter liegen noch viel mehr scheinbar. Also die haben wir gar nicht gesehen, da ist Sediment drüber, das sieht man nicht, aber es ist scheinbar bis zu 3 Meter Munition übereinander gestapelt.
Mehr Munitionsreste als gedacht. Insgesamt gehen die Forschenden von 400 Munitionshaufen allein in der Lübecker Bucht aus, mit 35 Tonnen verklappter Weltkriegsmunition. Nach einer ersten Sichtung von Kalles Karten vom Meeresboden geht der leitende Wissenschaftler Jens Greinert vom Geomar nicht davon aus, dass die Belastung durch die Munitionsbergung besonders stark steigt.
Was wir jetzt sehen, optisch sehen, ist auch nicht so, dass wir denken würden, oh Gott, jetzt ist alles kommt raus, überall liegt offene Munition, also offen meine ich, die Hüllen sind kaputt oder so, das sieht nicht so aus. Ich würde davon ausgehen, dass da jetzt keine große Belastung ist.
Und im Sommer geht's weiter. Ab Mitte Juni werden die Munitionsbergungsteams und die Wissenschaftler den Bereich in der Mecklenburger Bucht untersuchen. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit Erinnerungen an das Kriegsende in Hamburg vor 80 Jahren. In der kommenden Woche ist nicht nur Hamburger Hafengeburtstag, sondern auch der Deutsche Schifffahrtstag hier an der Elbe. Und in Berlin stellt der Meeresbeauftragte der noch amtierenden Bundesregierung seinen Meeresbericht vor. Das und mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Tschüss für heute, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.